Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Ich bin kein Krimineller mehr. Ganz einfach.
Und ich meine, eine Pflanze ist nicht gleich illegal, nur weil es eine Pflanze ist, die Menschen konsumieren.
Also ich drücke es jetzt mal also in der Jugendsprache aus, also dass Cannabis ein Spürchen dümmer macht, wenn man zu früh damit angefangen hat.
Wenn das Gesetz durchgeht, ja, das ist also ein sehr großes Unterschied. Da in Holland dürfen wir eigentlich gar nichts, also anbauen dürfen wir gar nicht. In Deutschland ist das natürlich dann ganz unterschiedlich, wenn das freigegeben wird.
Schon im Januar könnte der Konsum von Cannabis legalisiert werden. Allerdings in Grenzen. Pro Person darf jeder und jede Erwachsene 3 Hanfpflanzen ziehen oder sich als Mitglied eines Cannabis Social Club mit Gras versorgen. Die Legalisierung der Droge ist allerdings umstritten. Gerade junge Menschen könnten leichter zum Konsum verführt werden, warnen Ärzte und Opposition. Und gerade junge Menschen könnten Langzeitschäden davontragen. Wenn Kiffen legal wird, der Streit um Cannabis. Das ist heute Thema im Wochenendjournal. Ich bin Manfred Götzke, schön, dass Sie dabei sind. Auf der Hanfmesse in den Hallen der Arena Berlin riecht es, wie es auf einer Hanfmesse nicht anders riechen kann, nach Cannabis. Aus den weit offenen Toren wabern immer mal wieder süßliche Rauchschwaden in die dunklen Messehallen. Auf der Mary Jane, der größten Hanfmesse in Deutschland, wird alles feilgeboten, was der Konsument so brauchen könnte.
Wir sind Seedstockers, wir sind eine Samenfirma, Cannabis-Samen aus Barcelona.
Der Stand der Seedstockers von Jauke Piepenbring ist sehr gut besucht. Alle 4 seiner Mitarbeiter sind im Kundengespräch. Der Niederländer verkauft Cannabis-Samen.
Für kleine und große Anbauer. Für die Leute, die zu Hause zum Beispiel 3 Pflanzen möchten wachsen, aber auch für die größeren Firmen, die für die medizinische Markt anbauen. Und wir sind hier jetzt, weil wir wissen, dass Cannabis bald legal wird und die Samen auch. Und darum sind wir hier schön für die Märkte anzuschauen, mit den Leuten zu sprechen, alles vorzubereiten. Und wir können nicht warten, bis das echt legal ist.
Piepenbring ist zum ersten Mal auf der Mary Jane. Übrigens ein Szenebegriff für Marihuana. Der Niederländer will den Markt auschecken. Hier direkt verkaufen darf er seine Cannabis-Samen noch nicht. Man kann sie online bestellen, ganz legal. Mehr aber auch nicht, denn noch ist der Anbau ja verboten.
Ist das für Sie jetzt so eine große Chance hier, den deutschen Markt so auch zu erobern?
Ja, die ganze Welt ändert jetzt. Schon vor vielleicht 5 Jahren sind viele Länder schon machen sie Legalisierung. Jeder Land macht das in einen anderen Weg. Wir wissen noch nicht echt, was Deutschland richtig machen geht, wie wir arbeiten können in Zukunft. Aber wir glauben, das kann ein großer Markt werden für uns, ja.
Und wie läuft denn das Geschäft hier auf der Messe? Also gibt es viele Leute, die Samen jetzt kaufen wollen sozusagen, weil das ja bald legal wird?
Ja, ich denke, von jeder 3 Personen, die ich spreche, 1 fragt uns, Samen zu kaufen. Das kann jetzt leider noch nicht. Ich denke, im Kopf von den Leuten ist Cannabis schön legal.
Wenn das neue Cannabis-Gesetz vom Deutschen Bundestag abgesegnet wird, darf bald jeder über 18-Jährige pro Jahr 3 weibliche Cannabispflanzen zu Hause anpflanzen und ernten.
Die Samen sind nicht teuer und die sind super einfach anzubauen. Und auf Internet ist sehr viel Information, wie zu gewächsen. Aber Leute, die schön zum Beispiel Tomaten anbauen oder etwas anderes, es ist sehr einfach, auch Cannabis anzubauen. Es ist nicht schwierig.
Außerdem sieht der Gesetzentwurf zur Cannabis-Legalisierung vor, dass der Besitz von 25 Gramm zum Eigenbedarf straffrei bleiben soll. Anbau und Abgabe sollen über Anbauvereine, die Cannabis-Social Clubs, ermöglicht werden. Für junge Erwachsene soll es eine begleitende Aufklärungskampagne zu den Gefahren des Cannabiskonsums geben. Cannabis soll nicht im Umkreis von Schulen und Kitas abgegeben oder konsumiert werden dürfen. Christiane Schönhaber ist mit ihrem Mann am Samenstand. Die Frau, Anfang Mitte 50, will künftig selbst Cannabis zu medizinischen Zwecken anbauen. Schönhaber leidet an chronischen Schmerzen.
Und um mich zu informieren, was da am besten ist und weil ich eigentlich keine Ahnung von dem Zeug habe, bin ich hier.
Das heißt, Sie haben jetzt schon medizinisches Cannabis immer bekommen, oder?
Nee, eben noch nicht, weil es ganz schwierig ist. Also bevor man ein Rezept bekommt für Cannabis, probieren die Ärzte vorher alle anderen Schmerzmittel aus, die dann aber auf die Organe gehen, einfach ganz gruselige Nebenwirkungen haben und die einfach nicht gut sind für den ganzen Organismus. So hat man weniger Schmerzen, aber der Rest des Körpers leidet. Und deswegen finde ich eigentlich, ist Cannabis die coole Lösung für Schmerzpatienten.
Und jetzt gibt es ja die Legalisierung. Freuen Sie sich drauf?
Ja, davon erhoffe ich mir ziemlich viel. Das wäre schon wirklich gut, wenn man das in so einem geschützten Rahmen macht, fände ich das eine ganz großartige Idee in Deutschland.
Sie haben sich jetzt so Infomaterial für Samen mitgenommen. Ja. Also würden Sie dann selber eine Pflanze auch ziehen?
Ja, weil es ist natürlich auch ziemlich teuer, weil man bekommt es ja nicht auf Rezept. Und wirklich Gutes zu bekommen, das auch Bioqualität hat, das geht halt ins Geld. Ne? Und meistens, wenn man krank ist, dann ist man im Krankengeld, also hat man noch nicht so viel Geld. Und wie gesagt, es dauert so lange, bis die Ärzte einem da das Rezept ausschreiben.
Ich flaniere weiter durch die Gänge der Arena-Hallen, in denen sonst auch Konzerte und Partys laufen. Für viele der überwiegend jüngeren Besucher hier auf der Messe Ende Juni ist das Ganze auch eine Art große Party. Es herrscht Aufbruchstimmung im Sommer der Legalisierungspläne. Ich gehe vorbei an Ständen mit vielsagenden Namen. 420 Cloud, Joint Store, Cansativa. Die meisten von ihnen bieten CBD an, Cannabis, das kein heimmachendes THC enthält, in allen möglichen Formen. Als Öl, Creme, Tee oder als CBD-Gummibärchen. Diese Ware ist schon jetzt legal und in Fachgeschäften oder Bioläden zu kaufen. Jerome und Chris stehen vor einem Stand mit speziellen Lampen für Cannabis-Gewächshäuser. Die beiden Jungs, Ende 20, haben glasige Augen und ein Dauergrinsen auf den Lippen. Sie konsumieren gern und regelmäßig und sie freuen sich auf die Legalisierung.
Ich bin kein Krimineller mehr. Ganz einfach. Du wirst automatisch ein schwerer Verbrecher, weil es illegal ist. Es fügt aber niemandem Schaden zu. Es fügt eher mehr Schaden zu, weil es illegal ist.
Und das ist hoffentlich vereinfacht, daran ranzukommen, dass du jetzt nicht irgendwie immer irgendwie an der Straße treffen musst, um da jetzt dein Gramm zu kriegen. Hoffentlich dann mehr wie in der Apotheke gehen und dann da dein Zeug kriegen und das völlig legal, ohne Sorgen auf die Polizei.
An der größeren Stände hier auf der Messe betreibt der Deutsche Hanfverband, der sich schon seit Jahrzehnten für eine Legalisierung von Cannabis einsetzt. Auf der Theke prangt das Symbol des Verbands, ein grüner Bundesadler mit Flügeln aus Cannabisblättern. Georg Wurth ist Vorsitzender des Verbands. Er trägt eine bunt gestreifte Hippiehose zu buntem Käppi. Der Cannabis-Lobbyist ist mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung nicht ganz zufrieden, erzählt er mir.
Ich bin erstmal grundsätzlich unzufrieden damit, dass Lauterbach den Plan aufgegeben hat, Cannabis-Fachgeschäfte in ganz Deutschland einzuführen. Mit einer fadenscheinigen Begründung. Die Europäische Union würde das nicht zulassen, obwohl die Europäische Union selber dazu gar kein offizielles Statement abgegeben hat. Aber davon abgesehen finde ich die Aufteilung in mehrere Schritte nicht schlecht, weil es dann dazu führen wird, dass endlich relativ zeitnah die Konsumenten entkriminalisiert werden. Das ist erstmal das Allerwichtigste, dass diese Strafverfolgung aufhört. Wir hatten letztes Jahr im ersten vollen Kalenderjahr der Ampelregierung immer noch 174.000 Strafverfahren gegen Konsumenten, nicht gegen Händler. Eine riesen Massenverfolgung von harmlosen Leuten, die aufhören muss. Außerdem gibt es halt viele Stolpersteine, zum Beispiel die Abstandsregelungen zu Schulen und Spielplätzen und so weiter. Ich weiß nicht, wofür das gut sein soll. Ich habe neben meiner Schule damals auch eine Eckkneipe gehabt. Deswegen sind wir auch nicht alle Alkoholiker geworden.
Ich sitze im Besprechungsraum von Karl Lauterbach und warte. Der Gesundheitsminister ist noch in einem anderen Termin. Draußen weht der Oktoberwind, hier drin weisen nur ein paar Bücher in einer Regalecke darauf hin, dass ich im Gesundheitsministerium bin. Einige Bücher zu Corona, zu Krankenhäusern und zur Gesundheitsökonomie. Zum Thema Cannabis liegt hier noch nichts für die wartenden Gäste aus. Aber das kann sich ja ändern. Dann kommt der Minister und wir sprechen über sein wohl wichtigstes Projekt in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode.
Ja, Cannabis ist ja die Droge, die, wenn man sie isoliert betrachtet, Gott sei Dank, muss man sagen, noch die geringsten Probleme macht. Weil es gibt zum Beispiel keine Cannabis-Toten. Der Cannabiskonsum führt nicht zu Todesfällen. Somit, Cannabis wird richtig gefährlich, wenn es also eine Droge ist, die dazu führt, dass andere Drogen danach konsumiert werden, also eine Einstiegs- oder eine Übergangsdroge. Und zum Zweiten ist es auch eine Droge, die wirklich hart schadet, wenn sie von Kindern und von Jugendlichen und von jungen Menschen konsumiert wird, wo die Gehirnentwicklung nicht abgeschlossen wird. Aber der Cannabiskonsum bei den über 25-Jährigen, der jetzt quasi in Maßen verläuft, den lehnen wir weiter ab. Damit schadet man sich auch. Aber da hält sich der Schaden auch im Vergleich zu anderen Drogen, die wir im Umlauf haben, auch Alkohol beispielsweise, hält sich dieser Schaden also in Grenzen. Somit kann man aus meiner Sicht den legalen Cannabiskonsum wagen, wenn man die Legalisierung gleichzeitig nutzt, um illegalen Cannabiskonsum, Kinder und Jugendliche bleibt illegal, oder gefährlichen Cannabiskonsum bei jungen Menschen zurückzudrängen.
Da wollen Sie ja eine Kampagne gleichzeitig starten. Also reicht da wirklich einfach eine Infokampagne aus, um zu warnen? Und wie lange soll die gehen? Welchen Umfang soll die haben?
Also Information ist sehr wichtig, wenn sie wirklich etwas kommuniziert, was bisher nicht bekannt ist. Wenn wir zum Beispiel kommunizieren, dass die Wahrscheinlichkeit, gute Noten in der Schule oder ein gutes Studium zu schaffen, dass diese Wahrscheinlichkeit sinkt, wenn man regelmäßig Cannabis konsumiert, das wird der ein oder andere nicht wissen. Also ich drücke es jetzt mal also in der Jugendsprache aus, also dass Cannabis ein Spürchen dümmer macht, wenn man zu früh damit angefangen hat. Das sind schon Informationen, die Wert haben. Das ist etwas anderes, wie also wenn ich sage, Rauchen schadet Ihrer Gesundheit.
Wie soll das Ganze kommuniziert werden? Also wo soll die Kampagne ansetzen? Wer soll kommunizieren? Wie soll das Ganze ablaufen?
Hier spielt eine sehr große Rolle auch also die Glaubwürdigkeit in der Szene. Wir werden mit Peer Group Kommunikatoren arbeiten. Ich glaube, dass also die Art und Weise, diese Leute zu erreichen, funktioniert. Auch der Minister wird eine Rolle spielen. Also ich bin auch, also gehöre wahrscheinlich zu den Politikern, die quasi bei jüngeren Leuten eher besser bekannt sind. Und wir werden das einfach nutzen und sagen, tut euch hier einen Gefallen. Ihr fangt damit nicht zu früh an, ihr schadet euch langfristig.
Die Kritik an dem Kabinettsbeschluss war immens, kam von der Union, kam von Ärztinnen und Ärzten, auch vom Richterbund. Lässt sie diese ganze Kritik kalt?
Mich lässt Kritik nie kalt. Das muss man ernst nehmen. Man muss dann durch die einzelnen Punkte durchgehen. Die Unionskritik war schön und gut, aber es gab ja keine Gegenvorschläge. Da kam ja nur der Vorschlag, lass es uns so lassen, wie es ist. Aber es ist ja nicht wirklich attraktiv. Wir haben ja ein Problem. Es geht ja von alleine nicht weg. Cannabiskonsum ist schädlich, aber wir führen ihn ja nicht ein, sondern wir versuchen ihn ja bei Kindern und Jugendlichen zurückzudrängen durch unsere Legalisierung, die darauf hinausläuft, also sicherer Konsum bei Erwachsenen, weniger Konsum bei Kindern und Jugendlichen.
Also ein Ziel war ja auch, den Schwarzmarkt auszutrocknen. Da sagt der Richterbund, sagen aber auch andere, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Also wenn 25 Gramm mitführen legal ist, wird die Nachfrage steigen und nicht jeder ist bereit, Mitglied in einem Cannabis-Social-Club zu werden.
Ja, Sie haben es ja gerade gesagt, das sagt man, aber was so alles gesagt wird. Wir müssen ja die Studienlage beachten und die Studienlage zeigt zum Beispiel, dass in Kanada der Schwarzmarkt deutlich zurückgedrängt werden konnte. Und neuere Daten zeigen auch, dass der Konsum gerade bei Kindern und Jugendlichen nicht angestiegen ist. Also ich muss mich auf die Studienlage ein Stück weit beziehen und wir versuchen auch die Erfahrungen im Ausland aufzugreifen. Wir legalisieren nicht so wie in Holland, wo die Legalisierung aus meiner Sicht gescheitert ist. Wir also legalisieren nicht so wie in Kalifornien, wo sie aus meiner Sicht auch gescheitert ist. Wir versuchen das Beste aus den vorhandenen Studien zu machen. Aber wenn ich jetzt hier also höre, der und der sagt etwas und was weiß ich alles, damit können wir keine Gesetze machen, sondern wir müssen evidenzbasiert, das heißt auf der Grundlage der vorliegenden Studien, die Ergebnisse im Ausland nutzen und das Beste daraus machen, weitergehen.
Ja, wobei einige Sachen sind ja sehr plausibel. Also wenn ich Gelegenheitskonsument bin, alle 2 Monate mal was konsumiere, dann ist es für mich nicht attraktiv, Mitglied in einem Club zu werden, wo ich einen Mitgliedsbeitrag monatlich zahle. Dann bleibe ich doch weiterhin hin und wieder beim Schwarzmarkt.
Ja, wenn Sie damit ausdrücken wollen, dass es vielleicht noch einen kleinen Schwarzmarkt weiter geben wird, dann also haben Sie wahrscheinlich recht. Aber was ist das Argument? Wir wollen doch den großen Schwarzmarkt zurückdrängen. Wir wollen doch den Konsum also in der Fläche sicherer machen. Und ich glaube übrigens auch, dass der Gelegenheitskonsument in so einem Club ein gutes Mitglied sein könnte. Denn Sie sagen jetzt, die Clubs nehmen hohe Mitgliedsbeiträge. Ja, woher wissen Sie denn das? Vielleicht ist es doch so, dass die Clubs tatsächlich die Beiträge so staffeln, dass die Menge des Konsums mitentscheidend ist für die also Beiträge, die bezahlt werden müssen. Daher also wäre ich vorsichtig, der Markt wird sich da entwickeln. Ich glaube, dass dieses System, das ist ja eine Art genossenschaftliches System, dass es einfach ein guter dritter Weg ist, der funktionieren wird.
Bei Kneipen oder Kiosken ist es möglich, direkt vor Ort zu konsumieren. In den Clubs soll es nicht möglich sein. Da sagen manche mögliche, also potenzielle Betreiber, schwierig, wenn ehrenamtliche Vereinsvorstände sein sollen. Ja, sollen sie vielleicht auch ein bisschen was davon haben können. Also Gemütlichkeit, Konsum in den Räumen des Clubs. Warum sagt der Minister mit mir nicht?
Wenn die Clubs quasi hier so ein Ort sind, wo auch konsumiert werden kann, dann kann ich mir gut vorstellen, zieht das auch Leute an, die bisher Cannabis nicht konsumiert haben. Ich bringe ein Beispiel, also gute Freunde, einer ist Clubmitglied, 2, 3 andere sind noch nicht Clubmitglied, die werden dann Clubmitglied, um dort vor Ort gemeinsam kiffen zu können und so weiter. Sie sind dann schnell in einer Situation, so wie in den Niederlanden, wo quasi die Coffeeshops auch oft also der Platz sind, wo zum ersten Mal konsumiert wird. Solche Ritualorte wollen wir gar nicht erst aufbauen und daher sind wir da zurückhaltend.
Hinzu kommt, 200 Meter Abstand ist ja auch geboten laut Gesetz und da haben sich ja manchmal manche Leute halt nochmal die Mühe gemacht, das in Bezug auf Berlin oder andere Großstädte sich mal anzuschauen. Also wenn in 200 Metern eine Schule, Kindergarten oder sowas, Spielplatz, da kam man irgendwie darauf, in Berlin wäre es dann eigentlich nur noch im Tiergarten möglich zu konsumieren. Ist das nicht ein Problem, wenn Konsum eigentlich nur noch unkontrolliert zu Hause stattfinden kann?
Nein, die 200-Meter-Regelung haben wir natürlich auch geprüft und die 200-Meter-Regelung zählt ja so, dass das vom Eingang der jeweiligen Einrichtung her zählt. Das heißt, es ist vollkommen also falsch und auch ein bisschen polemisch, wenn dann diese Landkarten gezeigt werden von Berlin, wo man dann so gut wie keine Möglichkeit hätte zu konsumieren. Die 200-Meter-Regelung wird dazu führen, dass es nicht so ist, wie der ein oder andere sich das wünscht, dass sie so ähnlich wie beim Wegebier durch die Stadt stolpern können und haben den Joint am Mann. Denn dann würde das Stadtbild sich verändern, was ich hier einfach nicht möchte, dass man also durch Berlin oder durch Hamburg geht, hat den Joint also in der Hand und Kinder und Jugendliche in den Schulen sehen das quasi bildprägend im gesamten Stadtbild. Das möchten wir einfach nicht.
Die Cannabis-Messe in Berlin hat ein eigenes Außengelände direkt am Spreeufer. Vor mir ein alter Kahn, der hier als Party-Location dient. Daneben ein kleiner Sandstrand. Davor das Badeschiff, ein Schwimmbecken direkt auf der Spree. Die Sonnenliegen und Chillout-Europaletten sind voll besetzt. Es wird fleißig gedreht und geraucht. Toni und Pia sitzen mit 2 Freundinnen zusammen. Alle sind knapp unter 20.
Toni freut sich schon auf die Legalisierung. Dann würde auch sie wieder Cannabis konsumieren, erzählt sie mir.
Ich möchte zumindest, dass Weed legalisiert wird und allgemein mich mehr erkundigen darüber genau. Mehr Wissen dafür sammeln.
Was erhofft ihr euch von der Legalisierung jetzt?
Ich erhoffe mir davon, dass einfach vielleicht auch die Polizei weniger Arbeit dadurch hat. Das ist ja immer so kleine Fälle, die da entstehen, wegen ein bisschen was zu rauchen. Und ich meine, eine Pflanze ist nicht gleich illegal, nur weil es eine Pflanze ist, die Menschen konsumieren. Genau.
Wo beziehst du dein Gras jetzt her?
Im Moment rauche ich eher CBD und das hole ich mir in Coffeeshops. Ich rauche auch CBD.
Und würdest du deinen Konsum jetzt ändern, wenn halt THC legal ist?
Ja, auf jeden Fall, weil ich weiß denn, was mit dem passiert, wie ist das angebaut, da sind keine Schadstoffe drin, es wird qualitativ geprüft dadurch, in Coffeeshops und so weiter.
Habt ihr Sorge davor, also jetzt auf der Straße halt Gras zu kaufen, weil da auch noch Zusatzstoffe drin sind, die gefährlich sind?
Auf jeden Fall, einfach weil man auch schon Erfahrung gesammelt hat mit schlechtem Gras. Einem wurde schwindelig, Übelkeit. Und wenn du wirklich ein gutes Gras hast, was ordentlich Qualität überprüft wurde und einen ordentlichen Anbau hatte, dann habe ich kein Problem, das zu rauchen und das zu kaufen. Und wenn es ein bisschen mehr kostet.
Hattest du auch schon mal schlechte Erfahrungen?
Also ich rauche kein THC, ich rauche nur CBD. Und soweit hatte ich mit CBD nur gute Erfahrungen. Es ist perfekt für Angststörungen. Man ist ruhiger und man hat halt nicht dieses Gefühl von High sein im Kopf, sondern einfach der Körper entspannt sich.
Und du hattest aber schon mal schlechte Erfahrungen mit schlechtem THC, wo synthetisches Zeug drin war oder sowas?
Ja, genau, das hatte ich schon mal und das hat mich ziemlich runtergezogen. Ich bin deswegen auch schon im Krankenhaus gewesen einmal, durch Atemnot und Panikattacken, die ich davon bekommen habe. Aber mittlerweile halte ich mich davon fern und wenn dann irgendwann die Legalisierung ist, dann werde ich mir das normal ordentlich in einem Coffeeshop kaufen.
Also ihr hofft euch auch dadurch, dass man halt gutes Gras beziehen kann, damit solche Erfahrungen dann ja nicht nochmal passieren quasi.
Ja genau, weil einfach, ich sehe es ja auch häufig in der Öffentlichkeit, wenn Leute sich da irgendwo bei ihren Kleindealern was holen und dann man sieht, wie die das rauchen und sich wirklich die Lunge raushusten und sich auch gar nicht gut fühlen und allem. Und da bin ich der Meinung, durch die Legalisierung ist das um einiges einfacher zu handeln.
Ein großer Teil des Cannabis, das heute auf dem Schwarzmarkt verkauft wird, ist mit synthetischen Cannabinoiden, vor allem aus China, versetzt. Anderes wird mit Opiaten oder völlig unbekannten Stoffen gestreckt. Dass immer mehr junge Menschen mit Cannabis-induzierten Psychosen in der Psychiatrie landen, dafür werden unter anderem diese künstlichen Stoffe verantwortlich gemacht. Ich schlendere über den Sandstrand an der Spree. Hier ist eine kleine Bühne aufgebaut, auf der Reggae- und Ska-Bands auftreten. So manches Kiffer-Klischee wird hier eben auch bedient. Auf den Liegen davor sitzen einige sehr junge Messebesucher. Manche sehen nicht aus wie über 18, das Mindestalter für den Besuch der Messe. Sehr viele von ihnen sind stoned. Nach der Messe werde ich erfahren, dass es wohl am HHC-Stoff liegt, der wegen einer Gesetzeslücke schon jetzt legal abgegeben werden darf. Es ist synthetisches Gras, das die Standbetreiber den Besuchern in kleinen Tütchen verschenken. Teilweise ist es sehr viel stärker als natürliches Cannabis. Einige Tage nach meinem Messebesuch erfahre ich, fast 30 Menschen sollen am vergangenen Wochenende ins Krankenhaus eingeliefert worden sein. Der mutmaßliche Grund: zu starkes HHC. Jakob Maske hat eigentlich Mittagspause. Gleich werden wieder Eltern mit Kindern so ziemlich jeden Alters hier in sein Behandlungszimmer kommen. Das versprüht mit seinen rustikalen Holzmöbeln und den gelben Wänden den Charme der 70er. Der Berliner Kinderarzt hat mich kurz dazwischen geschoben. Der Mann mit dem graumelierten Pferdeschwanz und dem freundlichen Lächeln ist nicht irgendein Kinderarzt. Er ist der Sprecher des Bundesverbandes der Kinder- und Jugendärzte. Seit Monaten beschäftigen er und seine Kollegen sich mit den Legalisierungsplänen der Bundesregierung.
Maske ist bei dem Thema ein wenig hin und her gerissen, erzählt er mir.
Wenn Cannabis legalisiert werden sollte, dann muss dafür gesorgt werden, dass der Jugendschutz groß geschrieben ist. Wir sehen im Moment auch schon, dass der Jugendschutz nicht funktioniert. Das tut er auch nicht bei anderen Drogen, wie zum Beispiel Alkohol. Jugendliche kommen in jedem Alter an Alkohol heran, relativ einfach. Aber sie kommen auch im Moment schon relativ einfach an Cannabis heran, wenn sie das wollen. Insofern ist eben die Legalisierung von Cannabis ein willkommener Anlass, den Jugendschutz nochmal neu zu denken, ihn neu aufzustellen und dafür zu sorgen, dass tatsächlich Jugendliche an Cannabis nicht mehr herankommen und auch gleichzeitig auch an andere Drogen, wie zum Beispiel Alkohol.
Worum bestehen denn gerade bei Jugendlichen, jungen Erwachsenen die Probleme, wenn sie Cannabis konsumieren, also wenn das Gehirn eben noch nicht so richtig ausgebildet ist?
Genau, es liegt vor allen Dingen an der noch nicht fertigen Ausbildung und Reifung des Gehirns. Die Vernetzung der Hirnnerven ist eben noch nicht vollständig abgeschlossen. Hier setzt genau das THC an und führt eben oftmals zu Psychosen, also zu psychischen Erkrankungen. Die sind gerade bei Jugendlichen eben auch nicht mehr zu heilen, anders als unter Umständen das bei Erwachsenen der Fall sein kann. Insofern haben wir da ein lebenslanges Problem, vor das wir die Jugendlichen stellen, wenn sie frühzeitig Cannabis konsumieren. Das heißt, sie kriegen zum Beispiel eine Angststörung, um ganz konkret zu werden. Und diese Angststörung bleibt ein Leben lang bestehen. Das gilt wahrscheinlich auf jeden Fall bis 18, das kann man ganz sicher sagen, aber wahrscheinlich auch noch länger. Also hier ist nicht die Volljährigkeit die Grenze, sondern die Vernetzung der Nerven im Gehirn. Also das ist ungefähr bis zu einem Alter von 25. Deswegen ist in dieser Zeit, in dieser vulnerablen Zeit, der Genuss von Cannabis unter Umständen so gefährlich, dass es lebenslange Folgen machen kann.
Haben diese Fälle oder nehmen diese Fälle zu? Psychosen, Angststörungen in den vergangenen Jahren?
Naja, sie nehmen zu aufgrund der Corona-Lockdown-Maßnahmen. Deswegen sehen wir sehr viele Kinder mit diesen Erkrankungen. Davor waren die Psychosen durch Cannabiskonsum tatsächlich der häufigste Grund, in eine psychiatrische Klinik eingewiesen zu werden. Und das ist schon sehr beängstigend, muss man sagen. Jeder kennt wahrscheinlich im Umkreis auch Jugendliche, die an den Folgen von Cannabiskonsum leiden. Es ist also nichts Seltenes mehr, es ist was Häufiges und insofern müssen wir hier aufklären und sagen, der Cannabiskonsum im jungen, jugendlichen Alter und auch noch später führt zu bleibenden psychischen Folgen.
Hat die Bundesregierung das in der Hinsicht auch falsch eingeschätzt, indem sie sagt, ja, das ist jetzt die Realität, es wird ohnehin gekifft, dann gibt es da jetzt eine gesetzliche Grundlage?
Naja, der Grund für die Legalisierung ist ja vielschichtig und Herr Lauterbach hat den Jugendschutz zumindest in der Theorie sehr nach oben gehängt. Das ist erstmal sehr gut, aber er hat natürlich noch keine praktischen Vorstellungen, wie der Jugendschutz jetzt funktionieren soll. Also einfach nur die Weitergabe zu bestrafen, das ist ja auch jetzt schon strafbar. Das ist sicherlich nicht kein guter Jugendschutz. Ich denke, es ist auch in Ordnung, wenn man sagt, die Qualität der Produkte soll besser werden, damit andere Gifte dort nicht mehr in den Produkten sind. Das gelingt aber in anderen Ländern auch nur so mäßig. Also wir kennen ja andere Länder mit einer Legalisierung von Cannabis. Hier können wir ganz gut beobachten, dass also die Zahl der Konsumenten nicht unbedingt ansteigt. Der Konsum derer, die schon konsumieren, aber doch auch etwas ansteigt. Wir sehen schon, dass die Illegalität etwas zurückgeht. Also der illegale Markt kann bis zu ungefähr 50% verdrängt werden. Das heißt aber auch, der illegale Markt bleibt zu einem Teil noch und es bleibt natürlich damit auch noch eben die Möglichkeit, an Cannabis heranzukommen. Insofern muss man gut schauen, wie man das ausschalten möchte und das muss vor der Legalisierung bedacht werden. Es ist gut, dass das Ministerium fordert, dass die Edibles, also die Cannabisprodukte in Esswaren, nicht legalisiert werden sollen. Das bleibt weiter verboten, denn die scheinen ein zusätzlicher Faktor zu sein, früher Drogen zu konsumieren und auch mehr Krankheiten zu entwickeln.
Wie sähe denn aus Ihrer Sicht ein guter Jugendschutz aus?
Es ist wichtig, dass die Aufklärung tatsächlich aufgestockt wird, dass die Gelder, die damit unter Umständen verdient werden, durch Steuereinnahmen etc., dass sie auch sofort wieder zurückfließen in Aufklärungsarbeit, zum Beispiel in den Schulen, aber auch bei den Eltern, sodass Jugendliche frühzeitig die Gefahren des Drogenkonsums kennenlernen und das unter Umständen auch nicht mehr cool finden.
der Cannabis-Messe Mary Jane ist eine Messereihe mit Hightech zugestellt. Hersteller, die Dinge verkaufen, die dem Anbau von Cannabispflanzen dienen, in kleinem oder ganz großem Stil. Kevin von der Firma Montel ist extra aus Kalifornien nach Berlin gekommen. Seine Firma hat ein System für Vertical Farming entworfen, erzählt er mir. Ein Regelsystem mit Schiebereglern. Die Pflanzen können kompakt auf mehreren Ebenen gedeihen.
If you have the space, the ceiling height, then we always go vertical.
Wenn du den Platz und die Deckenhöhe hast, dann solltest du vertikal farmen, damit du keinen leeren Raum klimatisierst. Dann sparst du dir eine Menge Geld. Also, wenn du Cannabis indoor anbaust, solltest du vertikal gehen. Deutschland wird der nächste Hotspot sein. Das wird ein fantastischer Ort werden. Jeder wird davon profitieren, jeder wird es genießen. Ja, das wird Next Level.
Ein paar Meter weiter steht eine Art Raumsonde, ein Kubus, ausstaffiert mit glänzender Metallfolie, in den eine riesige Abluftröhre führt. Darin die üblichen UV-Lampen, die die Pflanzen so schätzen. The Future of Growing steht auf dem Kubus. Der Niederländer Jan Henny ist der Chef der Firma.
Also wir bieten eigentlich nur die Geräte an, also die Klimaanlage. Und wir haben dann die Beleuchtung, womit man die regulieren kann zum Züchten.
Was halten Sie denn jetzt von dieser deutschen Gesetzgebung?
Ich denke, es ist gut, dass es freigegeben wird. In Holland dürfen wir eigentlich gar nichts, also anbauen dürfen wir gar nicht. Und wenn es natürlich in Deutschland ist, ist das natürlich ganz unterschiedlich, wenn das freigegeben wird. Weil wir möchten natürlich weniger Kriminalität haben.
Immer mal wieder werde ich von Betreibern auf der Messe angesprochen, die mir ungefragt ein Interview geben wollen. Zum Beispiel ein Hersteller von medizinischem Cannabis, das ja schon seit Jahren in Deutschland erlaubt ist. Allerdings verschreiben es viele Ärzte nicht. Deswegen versprechen sich auch diese Firmen von der Legalisierung viel. Das erzählt mir Lukas Schild von der Firma 420 Pharma.
Was wir zurzeit sehr viel erleben, ist, dass PatientInnen auf Ressentiments und Vorurteile auch bei ihren Ärzten stoßen. Das ist natürlich etwas, was den gesamten Prozess sehr unangenehm gestaltet. Ne? Das sind kranke Menschen, die nach Hilfe suchen und es gibt viele Ärzte, die ihnen diese Hilfe quasi verweigern.
In einer Ecke der Halle hat eine ganze Akademie ihren Stand. Die erste und einzige selbsternannte Cannabis-Akademie Deutschlands, erzählt mir ihr Gründer Sascha Kramer. Der Mann, Ende 40, trägt wie so viele auf der Messe ein grünes T-Shirt mit Hanflogo drauf. Er ist aus Montabaur mit etwa 10 seiner Mitarbeiter zur Messe gekommen.
Wir bilden die Fachkräfte für die zukünftige Legalisierung, aber auch natürlich für jetzt schon für den medizinischen Bereich bilden wir Fachkräfte aus. Da haben wir verschiedene Kurse in allen möglichen Bereichen, angefangen von einem Basiskurs, einfach um sich ein bisschen schlau zu machen mit dem Thema Cannabis, über einen Medizinkurs, Rechtskurs, Weiterverarbeitung zu essbarem Cannabis, auch zu Extrakten und so weiter. Wir haben einen Kurs für Grower, Hanfbauern sozusagen. Und wir haben den Budtender, Cannabis-Sommelier, der ist am gefragtesten momentan. Das sind die Leute, die dann später Cannabis verkaufen. Die sind nämlich speziell geschult, nicht nur auf die Sorten, sondern, wie der Gesetzgeber das gerne hätte, auch in Sachen Suchtprävention, Jugendschutz, Suchterkennung.
Und ich sehe, Sie haben sich 2021 gegründet. Richtig. Also als Sie wussten, okay, die Ampel ist am Start, dann legen wir los?
Man hat es so ein bisschen verfolgt. Wir kamen dann auf die Idee, uns mit mehreren Akademikern zusammenzutun. Wir sind insgesamt 14 Akademiker, davon 4 Doktoren, einige Master-Absolventen. Ich selbst habe meinen Master of Business Administration mit der Fachrichtung Cannabis-Industrie in Denver, Colorado abgeschlossen. Möchte das Ganze hier auch in Deutschland mitgestalten.
Ist hier so ein bisschen auf der Messe Goldgräberstimmung?
Ja, auf jeden Fall. Also merkt man in ganz vielen Bereichen, da schießen Firmen wie Pilze aus dem Boden. Und natürlich kann auch die ganze Branche, das ist ja auch ein wirtschaftlicher Faktor, kann auch sehr stark davon profitieren, wenn Deutschland da irgendwann vielleicht sogar Marktführer ist. Man sieht das ja an den USA, da werden Milliarden an Steuereinnahmen generiert dadurch. Und wenn das nach Deutschland kommt, dann wird auch der letzte Kritiker der Politiker wahrscheinlich anders denken. Geld stinkt nicht.
Berlins erster Cannabis-Social Club hat seinen Sitz in einer antiken Apotheke im Kreuzberger Bergmann-Kiez. Knarzende Dielen, alte Apothekerschränke, in den Regalen große schwarze Gläser. Momentan noch alle leer.
Es ist eine alte Apotheke und auch ein Cannabis-Social Club und dann auch mit dem, wo sich das zukünftig entwickeln kann, hat ja ähnlichen Charakter. Ich finde, es hat sehr viel Charme, diesen Ort wieder einer Bestimmung zuzuführen.
Erzählt Clubmitglied Fritz Loschels. Der 34-jährige Werbedesigner hat die Räume angemietet und gemeinsam mit anderen Clubmitgliedern saniert. Wo früher das Lager für Arzneimittel war, stehen nun ein paar Rechner. In den Ecken des Raums lehnen Demo-Banner. Aufklärung statt Verbote steht da drauf. Oder wir wollen keine Straftäter mehr sein. Sollte der Gesetzentwurf aus dem Gesundheitsministerium so durch den Bundestag gehen, könnte das bereits im kommenden Jahr auf Sie zutreffen. Hofft Thorsten Dietrich, Gründer des Clubs. Er setzt sich schon seit mehr als 30 Jahren für die Legalisierung von Cannabis ein.
Wir schaffen jetzt erstmal wirklich die formaljuristischen Strukturen, gründen die Vereine, wie Herr Lauterbach möchte, gucken nach Anbietern, die uns ein großes Team aufbauen können und nach Räumlichkeiten, wo man sie dann noch einbauen könnte dementsprechend und versuchen, bis zum nächsten Frühjahr startklar zu sein.
Dietrich, Loschels und Clubmitglied Nove lehnen auf einem großen antiken Tisch in der Mitte des Raums. Darauf Süßigkeiten, Tabak, eine metallene Grasdose. Bald dürfen sie es ganz legal selbst anbauen und an ihre Mitglieder ausgeben.
Die Idee Cannabis Social Club ist schon fast 20 Jahre alt und kommt eigentlich aus Spanien bzw. Belgien ursprünglich und bedeutet eigentlich nichts weiter, dass sie Menschen unkommerziell zusammentun und Cannabis anbauen und abgeben.
Erzählt der 50-jährige Thorsten Dietrich. Wenn es nach den Plänen von Gesundheitsminister Lauterbach geht, dürfen Cannabis-Social-Clubs maximal 500 Mitglieder haben. Sie dürfen gemeinschaftlich Cannabis anbauen und dann ausschließlich an Mitglieder für den Eigenkonsum abgeben. Damit soll langfristig der Schwarzmarkt ausgetrocknet werden.
Den Schwarzmarkt eintrocknen, das funktioniert so nicht. Erst wenn die Abgabe von Cannabis so barrierefrei ist, wie das halt ähnlich wie bei Alkohol ist.
Loschels lässt den Blick durch den Raum schweifen, zeigt auf die Schreibtische mit den Laptops drauf. Am liebsten würden sie das alles durch Sofas und gemütliche Sessel ersetzen. Wer sein Gras im Club holt, sollte es auch im Club konsumieren dürfen, finden sie. Doch das ist im Gesetzentwurf nicht vorgesehen.
Man kann Dinge auch überdramatisieren. Und das ist natürlich in der Politik und in Deutschland ganz besonders. Es ist einfacher, Gesetze zu machen, als bestehende Gesetze wieder zurückzurollen.
Magst du mir vielleicht mal beschreiben, wie das hier optimalerweise aussehen könnte?
Ein schönes Bild malen soll ich dir jetzt.
Genau.
Wie unglaublich charmant das sein könnte mit diesen dunklen Apothekengläsern, die gefüllt sind mit Cannabis und verschiedenen Sorten, gelabelt sind, etikettiert sind, mit einem wunderschönen Siegel ausgestattet sind, wo die Menschen sozusagen irgendwann mal, wenn das alles zur freien Abgabe da wäre, reinkommen könnten und fragen könnten, wie in einem Teeladen. Ne? Kann ich mal bitte daran riechen? Dann machst du das auf, lässt sie dran riechen, packst ein paar Gramm ab und wiegst die. Und das ist natürlich eine sehr schöne, romantische Art und Weise der Abgabe, aber das ist alles Zukunftsmusik. aber dass das so erstmal nicht funktionieren wird, das ist ganz klar. Aber trotzdem wäre es doch schön. Es wäre doch schön, wenn das genauso wie in einem Teeladen wäre, aber das ist ja nur so meine kleine romantisierte Vorstellung davon. Aktuell wäre das dann eher, es gibt einen großen Safe. Es gibt eine neutrale Verpackung und Personen werden durch eine Schleuse mit digitalen Zugangssystemen reinkommen, vorher nochmal die Personalien überprüft und dann werden die in einem unauffälligen schwarzen Beutel dann ist wahrscheinlich ihr Cannabis erhalten.
Trotz aller Unwägbarkeiten sind sie hier froh darüber, dass sie bald loslegen können. Denn so wie Cannabis jetzt in Deutschland gekauft und konsumiert wird, kann es nicht weitergehen, findet Loschels. Gras, das Konsumenten bei Straßendealern kaufen, ist häufig verunreinigt, mit synthetischen Cannabinoiden versetzt.
Ich habe zwei Freunde, Schulfreunde, die haben beide Psychosen bekommen durch dieses Schwarzmarktgras, durch diese künstlichen Cannabinoide. Zwei Selbstmordversuche hinter sich. Das sind schreckliche Beispiele und deswegen setze ich mich hier auch dafür ein und will, dass es Aufklärungsveranstaltungen gibt. Dass man auch regulieren kann, dass man auch mal gucken kann, okay, wie geht's den Mitgliedern? Passiert da was? Wie ist auch deren Zustand rein psychisch gesehen, dass man einfach einen Blick drauf hat, weil wir brauchen uns ja nichts vormachen, das ist halt einfach es ist ein Rauschmittel, Gottes Willen, wie Alkohol, das kann man missbrauchen, das kann man im falschen Mindset, kann man das auch wirklich in den falschen Hals kriegen.
Gerade in Cannabis Social Club ist der beste Schutz gegen Sucht.
Das ist es,
weil ein verantwortungsloser Konsum, eine größere Gruppe, die aufeinander aufpasst und sagt, hey,
Genau, es ist nämlich wesentlich einfacher, in dieser ganzen Konstellation jemand zu sagen, hey, pass auf, wir beobachten da was, komm, wir nehmen dich an die Hand, schauen wir doch mal, vielleicht finden wir einen Psychologen für dich. Einfach mal drüber reden, weil das Rauschmittel, ob jetzt nun Cannabis, ob jetzt nun Alkohol oder diverse andere Sachen, die sind ja primär nicht das Problem, sondern es gibt ja Indikatoren in einem selbst vom Lebenszustand her, die halt die Sache problematisch gestalten. Und da hilft ja dann im Endeffekt nur der Psychologe am Ende des Tages. Und aber wir sind halt in einer Gesellschaft, wo dieser Schritt dann eher nicht gegangen wird, sondern eher dann die Betäubung.
Aber du hast ja schon erzählt, du hast zwei Schulfreunde, die sind drauf hängen geblieben, die hatten dann eine Psychose.
Gut, aber das muss man sich überlegen. Du kaufst es schwarz auf der Straße, du hast ja keine Ahnung, was drin ist. Und dass die mittlerweile mit synthetischen Cannabinoiden bespritzt werden, das ist ja mittlerweile klar. Dass die Wirkung immer extremer wird, dass immer krasser wird, das ist auch Fakt. So richtig überprüfen kann es ja dann auch keiner, weil, wie gesagt, es gibt ja kein Reinheitsgebot. Für mich persönlich wäre es toll, wenn man kauft ein Bier und da steht drauf, gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot, nach dem deutschen Reinheitsgebot. Ich weiß, was ich bekomme. So, wenn ich einen Franziskaner trinke, dann weiß ich, ich kriege einen Franziskaner. Und wenn ich das 3 Monate später wieder tue, dann ist es immer noch eins. Diese gleiche Struktur muss man natürlich auch hier hinsichtlich des Cannabis schaffen. Weil es ist ja kein Problem. Ich habe eine Charge, schicke die zum Labor und kriege dann ausgewertet, was da drin ist.
Ja. Ist das aber auch so geplant, dass ihr die Sachen dann irgendwo hinschickt und überprüft? Also wie viel THC ist dann da drin oder sowas?
Das ist ja die Verantwortung, die wir haben. Das ist ja die verantwortungsvolle Aufgabe, der wir uns stellen. Das würde man freiwillig sowieso tun, aber wenn es irgendwo in einem Gesetz drinstehen würde, wäre es ja noch besser.
Was Dietrich und seine Mitstreiter hier in Kreuzberg planen, wollen sie in ganz Berlin umsetzen. 22 Ableger soll es geben, mit jeweils eigenen Vereinsräumen und Vereinsvorständen.
Wir gehen in die Fläche, wir sammeln die Mitglieder ein. Wir wollen mindestens 11.500 Mitglieder und 23 Clubs im Jahresende haben.
Die drei Clubmitglieder gehen in den Vorraum der Apotheke, lehnen sich auf die massive Eichentheke. Nove beginnt sich einen Joint zu drehen. Woher dieses noch nicht legale Gras kommt, es bleibt sein Geheimnis. Wenn Kiffen legal wird, der Streit um Cannabis, das war heute unser Thema im Wochenendjournal. Ich bin Manfred Götzke, danke fürs Zuhören.